So, herzlich willkommen zu unserem Webinar Microsoft Azure Active Directory Premium, hybride Identitätsverwaltung und Sicherheit in der Cloud. Mein Name ist Andreas Hennig, ich bin Ihr Moderator heute und werde Sie durch unsere Veranstaltung führen. Ja, ein ziemlich langer Titel für ein ziemlich zentrales Thema in der Unternehmens-IT. Es geht heute sozusagen um das Telefonbuch der Unternehmens-IT. Die Älteren unter uns, die wissen auch noch, was ein Telefonbuch ist. Da stehen Personen und Firmen mit ihren Telefonnummern drin und so ähnlich ist es dann mit dem Active Directory auch. Nachdem wir uns heute auch mit der Cloud-Variante von Active Directory beschäftigen, darf der Sicherheitsaspekt natürlich auch nicht fehlen. Und was genau mit hybrider Identitätsverwaltung gemeint ist, das erfahren Sie gleich von unserem Sprecherteam heute. Ich freue mich besonders heute auf unsere beiden Sprecher, auf Rieke Ertl und Rüdiger Berndt von unserem Partner Oxford Computer Group, einem Partnerunternehmen, das sich nachweislich mit diesem Thema auskennt und dafür auch von Microsoft schon ausgezeichnet wurde. Die Bilder von Rieke Ertl und Rüdiger Berndt finden Sie links in unserem Kasten, darunter noch ein paar nützliche Links. Ich zeige Ihnen das auch gleich nochmal hier in der Ansicht. Ein paar nützliche Links, zum Beispiel auch den Anmeldelink auf unsere Webkonferenz Smarter Mittelstand, die nächste Woche stattfindet. In der Mitte sehen Sie unsere virtuelle Bühne. Also da werden Sie dann die Slides sehen. Wenn Ihnen die zu klein sind, dann können Sie oben in der Leiste auf das Quadrat klicken. Dann vergrößert sich das Fenster. Und wenn Sie nochmal auf das Quadrat klicken, dann rutscht es in die ursprüngliche Position auch wieder zurück. Und auf der rechten Seite haben wir unseren Fragen- und Antwortkasten. Da können Sie während dem Vortrag Fragen stellen. Die beantworten wir in der Regel 1:1. Wenn es allgemeinere Fragen sind, dann geht das auch an alle zurück. Oder ich werde die eine oder andere Frage dann auch live an einen unserer Sprecher stellen. Insofern scheuen Sie sich nicht, wenn Fragen auftauchen, uns die Fragen hier reinzuschicken. Und neben unseren Sprechern hilft mir heute beim Fragen beantworten noch der Benjamin Birkelbach, Entschuldigung, um Gottes Willen. So, bevor ich das Wort übergebe, kommt noch unser kurzes gegenseitiges Kennenlernen, soweit das in einem Webinar möglich ist. Für die Teilnehmer, die öfter dabei sind, die kennen das. Wir haben zwei kurze Umfragen, wo wir mal gucken, wie sich die Audience denn so zusammensetzt. Wir starten mit der ersten. Welche Rolle fühlen Sie sich denn am ehesten zugehörig im Unternehmen? Haben wir bewusst so formuliert, weil in vielen, auch gerade in kleineren Unternehmen, manchmal die Rollen gar nicht so trennscharf sind. Gibt es dann ein paar Mitarbeiter, die theoretisch für alles verantwortlich sind. Insofern suchen Sie sich die Rolle raus, wo Sie sich am ehesten wohlfühlen. Einmal vorne auf den Kreis klicken und auf Abschicken klicken. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie sich die Audience heute zusammensetzt. Zeichnet sich schon ein ziemlich eindeutiges Bild hier ab. Wir haben es, ein paar dürfen noch abstimmen. Jawohl, jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Die IT-Professionals sind ganz klar mit 2/3 in der Übermacht sozusagen. Dann schieben wir gleich noch die zweite Frage hinein. Nutzen Sie denn bereits Microsoft Azure? Auch da das gleiche Spiel. Vorne auf den Kreis klicken und einmal abstimmen. Der unterschiedliche Möglichkeiten über eine kostenlose Testphase, über die MSAT-AN-Benefits oder auch über das BizPark-Programm für Startups kann man Microsoft Azure nutzen. Falls Sie jetzt auf den Geschmack einer Trial gekommen sind, haben Sie rechts unten noch unsere Kästen, da ist einer dabei, Azure kostenlos testen, dann können Sie da auch sich für die Trial noch anmelden. So, hi, da schauen wir uns mal gleich noch das Ergebnis an. Oh, wir haben ein Drittel bereits Azure-Kunden. Insofern eine spannende Audience, genau 1/3 über die MSDN Benefits und 20% noch gar nicht. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank für die Rückmeldungen, für die Umfrage und dann starten wir rein ins Thema und ich übergebe das Wort an den Rüdiger Berndt.
Ja, herzlich willkommen auch von Seiten der Oxford Computer Group. Für alle diejenigen, die die Oxford Computer Group noch nicht kennen, dann habe ich noch zwei Folien für Sie. Also wir haben uns fokussiert auf das Thema Identitätsverwaltung und Security, sowohl on-premise als auch in der Cloud natürlich. Heute wird es hauptsächlich um das Thema Cloud gehen. Wir haben auch die Trainings dazu entwickelt, auch als Goldpartner. Das heißt, wenn Sie da Interesse haben an den einen oder anderen Kurs, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Wir haben auch diese anderen Kurse mitentwickelt. Auch die MOOC-Kurse, die sich um dieses Thema ranken, wurden dann an Microsoft letztendlich verkauft. Also wir trainieren auch Microsoft-Mitarbeiter jährlich. Das heißt, es gibt da jede Menge Trainingsunterlagen und Trainingskurse, sowohl online als auch direkt vor Ort für dieses Thema. Die Oxford Computer Group ist ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, wir führen hauptsächlich diese Projekte durch. Wir planen die natürlich auch gerne mit Ihnen zusammen in Workshops. Wir führen auch Konferenzen durch, auch einmal im September die jährliche Identity and Summit-Konferenz. Und wir haben auch zahlreiche Erweiterungen letztendlich mitentwickelt für das ganze Thema Cloud-basierte Identitätsverwaltung, Oberflächen, die sich darum ranken, auch mobile Anwendungen für Windows-Phones, für iPhones, für Androids und um halt letztendlich das ganze Thema etwas runder zu gestalten. Das war es eigentlich jetzt schon für die Einführung über die Oxford Computer Group. Ich würde jetzt weitergeben an die Frau Henrike Hertel. Sie wird die nächsten Folien begleiten und werden das ein bisschen offener gestalten. Das heißt, wir werden auch parallel unsere Kommentare zu den Folien auch mit abgeben, um das etwas aufzulockern.
Ja, guten Morgen. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Henrike Erte, ebenfalls von der Oxford Computer Group. Und jetzt schauen wir uns mal das Thema Azure Active Directory an. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal an, wie es überhaupt zu dem Wandel gekommen ist. Das heißt, man sieht ja, es ist ein Wandel da. Man hat seine Benutzer, die hat man aber auch früher schon gehabt, mit Identitäten. Man hat seine Geräte, die hat man auch in gewisser Weise vorher schon gehabt, aber in anderer Form. Das heißt, es sind wesentlich mehr Geräte dazugekommen, auch unterschiedliche Geräte, schwer zu verwaltende Geräte, unterschiedliche Plattformen, dann Unmengen an Applikationen, die auf diesen Geräten liegen. Entweder sind sie lokal bei Ihnen im Unternehmen oder sie sind in der Cloud oder auf den Geräten. Die Benutzer laden die sich selber runter. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben natürlich die Daten auf den Geräten liegen. All dies zusammen wird natürlich von verschiedenen Leuten genutzt. Das heißt, die Mitarbeiter und Unternehmen nutzen dies alles, haben vielleicht mehrere Identitäten, mehrere Geräte, viele Apps und Daten da drauf. Dann haben wir eventuell Partner, mit denen wir Sachen teilen möchten und wir haben Kunden, mit denen wir eventuell auch Sachen teilen möchten, aber auf andere Art und Weise als mit Partnern oder mit anderen Mitarbeitern. Und wir haben natürlich noch die IT, die sich auf das ganze Thema Verwaltung fokussieren muss. Das heißt, die müssen schauen, dass sie alle Benutzeridentitäten, dass sie die Geräte, die Applikationen und die Daten auf diesen Geräten sicher verwalten. Wo gehört Azure Active Directory überhaupt rein vom Thema her? Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist eine Säule von dem Thema Enterprise Mobility. Das wird vielen von Ihnen wahrscheinlich schon etwas sagen, aber Enterprise Mobility ist ja wieder so ein schönes Marketingwort und man kann sich meistens nicht so viel darunter vorstellen. Deswegen schauen wir uns mal an, wo wir uns hier bewegen. Und zwar Enterprise Mobility besteht aus vier verschiedenen Säulen, drei Hauptsäulen und Desktop-Virtualisierung, da werden wir heute nicht so großartig drauf eingehen. Wir werden uns heute auf den rechten Bereich fokussieren, auf die hybride Identität. Nur damit Sie wissen, was noch dazu gehört. Wir hätten dann noch auf der linken Seite den Zugriff von den Datenschutz, das wäre Azure Rights Management zum Beispiel, und die Verwaltung von mobilen Geräten und Anwendungen mit Microsoft Intune. Für diesen Vortrag heute liegt der Fokus auf dem Thema Identität, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu erhalten oder halt auch zu steigern. Optimalerweise brauchen Sie eine einzige Identität, die überall funktioniert, also lokal und in der Cloud. Mit einer Federation und Single Sign-On haben die Benutzer halt auch nur eine Username-Passwort-Kombination, die sie sich merken müssen. Und der IT fällt die Verwaltung der Identität wesentlich leichter dadurch. Und wenn die Benutzer dann doch mal ihre Passwörter vergessen haben oder ihr Passwort vergessen haben, dann haben sie die Möglichkeit, dieses über Self-Services selbst zurückzusetzen. Wie Sie sich vorstellen können, kann das natürlich die Helpdesk-Calls bei der IT erheblich reduzieren. Einer Umfrage. Die war schon von 2013. Man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Werte sich noch bis dahin noch erhöht haben können. Bei dieser Umfrage von 2013, die hat bereits ergeben, dass 61% aller Benutzer private und berufliche Aufgaben von einem Gerät aus erledigen. Das heißt, sie benutzen ihr Gerät immer für beides gleichzeitig, unabhängig jetzt mal davon, ob das von der IT erlaubt ist oder nicht. Man findet schon seinen Weg als Benutzer. Über 80% der Mitarbeiter haben sogar auch zugegeben, dass sie von der IT nicht freigegebene Applikationen nutzen. Das heißt, sie wissen schon, dass das eigentlich eine nicht freigegebene Applikation ist, nutzen sie aber trotzdem, weil sie ihre eigene Arbeitsweise erleichtern und ihre Produktivität, ihre persönliche Produktivität dann auch steigern können. Und über 70% der Mitarbeiter oder über 70% der Netzwerkangriffe erfolgen durch kompromittierte Anmeldedaten der Benutzer. So. Wir haben damit also verstanden, Identitätsmanagement ist nicht nur nice to have, sondern ist essentiell für Unternehmen, die den Wert auf Produktivität legen, auf Identity Management generell und natürlich auch auf das Thema Sicherheit. Aber wie sieht das meistens aus? Das ist ein typisches Identitätsmanagement von heute. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass viele von Ihnen dieses Identitätsmanagement kennen. So sieht es einfach oftmals aus. Also es ist nicht klar geregelt, welche Prozesse ablaufen. Es sind keine genauen Prozesse definiert, welche Daten aus welchen Systemen kommen, wo liegen die richtigen Daten. Das heißt, wo ist überhaupt Ihr generelles Benutzerobjekt mit allen richtigen Attributen. Also meistens gibt es kein System, wo dieses Meta-User-Objekt drin liegt und alle Attribute richtig sind. Aber wir haben natürlich gerne, das heißt ein Identitätsmanagement, wie wir uns das vorstellen würden, vielleicht auch wahrscheinlich auch viele von Ihnen, das würde so aussehen. Das heißt, ich habe ein zentrales Identity-Management mit der Identitätsmanagement-Komponente in der Mitte. Das Identitätsmanagementsystem würde aus allen Systemen die Daten bekommen und würde sich daraus seine Metaobjekte bauen. Und mithilfe dieses richtigen Metaobjekts, zum Beispiel eines Users, was ich dann habe, mit allen Attributen, die richtig sind, weil sie eben aus den richtigen Systemen kommen, das kann ich dann wieder in alle anderen Systeme verbreiten, sodass ich ein konsistentes Benutzerobjekt in allen meine angebundenen Systeme habe. Egal, ob die in der Cloud liegen, ob das On-Premise-Systeme sind, HR-Systeme, SAP-Datenbanken, egal. So stellen wir uns das vor.
Deswegen ja auch der Name Hybrid. Das heißt, man hat lokale Identitäten und man versucht das natürlich, wenn man schon mal ein Identity Management lokal aufgebaut hat, das auch weiter zu verwenden, wenn es jetzt darum geht, das zu erweitern, um zusätzliche Anwendungen, die jetzt in der Cloud liegen, sei es im Azure Active Directory, um den es heute geht, aber auch in anderen Systemen. Also man versucht das immer zu verbinden, dass man letztendlich die Kontrolle hat über die eigentliche Identität und das nicht an mehreren Stellen gleichzeitig pflegen muss.
Gut, was noch dazu kommt in der heutigen Zeit, ist das hier. Und zwar zusätzlich zu den Identitätsmanagement, was ich habe, habe ich noch jede Menge an Applikationen, die sich entweder innerhalb meines Unternehmens befinden oder in der Cloud, also sogenannte Software-as-a-Service-Applikationen, die aber trotzdem sich entweder auf den Geräten meiner Benutzer befinden oder die Benutzer brauchen, um zu arbeiten. Wie kann ich das jetzt alles unter einen Hut bringen? Da kommen wir auf das Thema Azure Active Directory. Und zwar stellen wir uns die Identität als Kontrolleinheit vor. Wie wir es schon gesehen haben bei dem On-Premise-Identitätsmanagement-System, so kann man das Ganze jetzt auch noch erweitern. Und zwar haben wir links unsere On-Premise-Infrastruktur mit zum Beispiel dem Active Directory und anderen Verzeichnisdiensten. Dann haben wir als Identitätskomponente in der Cloud unser Microsoft Azure Active Directory, was dann die Anbindung zu den anderen Services erlaubt. Zum Beispiel zu Azure generell, also zum Beispiel Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, dann die Software as a Service Applikationen, die in der Cloud liegen. Und dann zum Beispiel auch Services wie Office 365 oder Azure Rights Management. Ich habe eine einfache Verbindung von meinem On-Premise-System zu Azure Active Directory. Das schauen wir uns gleich noch näher an. Ich habe dadurch ein Single Sign-On für meine Benutzer. Das heißt, die haben nur eine Username-Passwort-Kombination, mit denen sie sich einmal anmelden und dann gleichzeitig auch Zugriff auf die Services in der Cloud haben, Services in der Cloud und On-Premise. Und ich habe verschiedene Self-Service-Möglichkeiten, die ich meinen Benutzern ermöglichen kann. Zum Beispiel wie den Self-Service-Passwort-Reset. Wie ist das Ganze jetzt miteinander verbunden? Das heißt, wenn ich hier mein Azure Active Directory habe und meinen Windows Server Active Directory. Dann habe ich vielleicht noch andere On-Premise-Verzeichnisdienste. Wie verbinde ich die jetzt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verbinden. Also einmal habe ich die Verbindung von meinem Identitätsmanagement, das ist jetzt rein On-Premise, kann ich den Microsoft Identity Manager nehmen, der viele Funktionen da bietet. Bei dem Bereich Active Directory, also meine lokale Infrastruktur, bei meinem lokalen Active Directory und meinem Microsoft Azure Active Directory, da habe ich verschiedene Möglichkeiten, das zu verbinden. Und zwar würde das hier in der neuesten Version über das sogenannte Azure Active Directory Connect funktionieren. Azure Active Directory Connect vereint alle Synchronisationsfunktionen, die die Systeme bieten. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte im Vorfeld, das wird vielen bekannt sein, das Thema DearSync. DearSync ist die vorherige Version vom Azure AD Connect, war aber noch nicht ganz so ausgereift. Also wenn man mit dem DearSync sein lokales Active Directory mit dem Azure Active Directory verbinden wollte, hatte man keine große Wahl. Es war nicht wirklich transparent und man konnte nicht aussuchen, was man synchronisiert und was nicht. Das ging für viele Kunden gar nicht, das ist ein totales No-Go. Das DearSync hat sich aber relativ schnell weiterentwickelt und zwar in das Azure AD Sync, das neue DearSync sozusagen. Ich kann da mehrere Tenants anbinden, also die Azure AD Tenants, und da habe ich jetzt auch Möglichkeiten, einzelne Services auszuwählen. Also wenn man den Screenshot sehen kann auf der linken Seite, kann ich die Auswahl treffen, zum Beispiel, ich möchte nur die Attribute für meinen Azure Rights Management Service synchronisieren, weil ich den in der Cloud nutzen möchte. Wenn ich diesen Service jetzt auswähle, bekomme ich auf der rechten Seite, man sieht im rechten Screenshot, eine Liste an Attributen. Das sind alle Attribute, die per Default gesynkt werden, wenn ich diesen Service nutzen möchte. Das heißt, da ist eine Liste, da stehen alle Attribute drin, dann gibt es unten so ein kleines so eine Checkbox, da kann ich sagen, okay, ich möchte diese Liste aber bitte weiter einschränken. Ich möchte nicht alle Default-Attribute nehmen, ich möchte die weiter einschränken. Ich kann das weiter einschränken bis auf ein Minimum-Set von Attributen, die auf jeden Fall gesynkt werden müssen, weil ich die einfach zur Authentifizierung brauche. Weil zum Beispiel, als Beispiel bei Azure RMS wäre das zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, weil diese Werte zur Authentifizierung beim Öffnen eines Dokuments, was mit RMS geschützt ist, verwendet werden. Sie sehen, da kann man schon wesentlich mehr einschränken, als es mit DearSync möglich war. Und ich habe ja eben schon Azure AD Connect erwähnt, haben Sie jetzt noch gar nicht gesehen auf der Folie. Azure AD Connect sehen wir hier. Azure AD Connect ist ein Bundle aus allen Synchronisationsfunktionen, die ich vorher hatte. Das heißt aus DearSync, aus dem Azure AD Sync und aus dem FIM bzw. dem Azure Active Directory Connector, um das Ganze mit On-Premise-Identitäten zu verbinden, zusammen mit dem ADFS. Das heißt, Azure Active Directory Connect ist die neue Form der Synchronisierung, ist auch noch nicht so lange verfügbar. Und dann noch ein Feature, was im selben Zuge mitkommt, und zwar wäre das Azure AD Connect Health. Da will ich nicht so tief drauf eingehen. Das ist einfach, das ist ein Service, der liegt im neuen Azure-Portal, wer von Ihnen das schon gesehen hat. Darüber kann ich meinen Status von meinem Azure Active Directory Connect überprüfen. Das heißt, ich kann sehen, wie ist der Zustand von meinem ADFS-Services, von meinem Sync, von meinem Azure Active Directory Connect und von meinem Active Directory Domain Services und kann dann überprüfen, stimmt da alles, ist mit der Synchronisation alles in Ordnung, geht es dem System gut. Darüber kann ich mir dann auch Statistiken erstellen, wann war die Synchronisation, war vielleicht ein Fehler, ist ein Fehler aufgetreten, wie ist generell die Synchronisation, wie ist der Status, kann ich mir verschiedene Berichte ziehen. So, jetzt denken Sie sich bestimmt alle, okay, bei DearSync konnte ich alles synken, bei Azure Active Directory Connect kann ich das schon weiter einschränken. Was sind denn die, also was für Daten gehen denn dennoch in die Cloud? Um mein Active Directory mit meinem Azure Active Directory zu verbinden, gibt es generell zwei Möglichkeiten. Und zwar erste Möglichkeit, ich habe in meinem Windows Server Active Directory, wenn ich einen Benutzer habe, liegt dort der Hash von seinem Passwort. Ich kann eine Synchronisation mit Azure Active Directory durchführen. Dabei wird der Hash von diesem Hash mit übertragen. Das würde bedeuten, der Hash vom Hash liegt in Microsoft, in der Cloud, in Microsoft Azure. Viele Kunden sagen jetzt, okay, das möchten wir nicht haben. Deswegen gibt es eine zweite Möglichkeit, und zwar über ADFS. Es fehlt von Ihnen einen bestimmten Begriff. Bei ADFS erfolgt die Authentifizierung on-premise. Das heißt, wenn ein Benutzer an eine Cloud-Applikation kommt und meldet sich dort an, werden sein Username, Passwort, seine Credentials werden lokal am Windows-Server Active Directory authentifiziert und er wird rein nur an der Applikation in Microsoft Azure autorisiert. Bedeutet, hier liegt kein Hash vom Passwort in der Cloud, sondern nur, sondern die Authentifizierung erfolgt on-premise und nicht in der Cloud.
Das ist übrigens auch die gängigste Variante mit ADFS, also mit Federation-Diensten, sich zu authentifizieren. Also zumindest unserer Erfahrung nach machen die wenigsten Kunden eine Synchronisation von dem Passwort-Hash, aber nichtsdestotrotz ist es halt möglich.
Okay. Ich mache das mal ganz. Sie haben schon gehört, ich kann meinen Benutzern Applikationen zur Verfügung stellen, sogenannte Software-as-a-Service-Applikationen. Die sind in einer Galerie schon vorgefertigt von Microsoft. Momentan sind ca. 2.600 sowas, sind momentan in der Galerie. Die kann ich einfach auswählen und meinen Benutzern zuweisen. Und meine Benutzer greifen über das Azure Active Directory Portal mit Username und Passwort, melden sich dort an und können damit auf die Applikationen, die ich Ihnen da zur Verfügung stelle, zugreifen. Hat den Vorteil, dass ich erstens den Zugriff auf das Portal absichern kann, zum Beispiel mit Multifaktor. Da kommen wir später noch drauf, was Multifaktor-Authentifizierung genau ist. Weiterhin kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte für bestimmte Applikationen, die mehrere Leute gleichzeitig nutzen, die sollen vielleicht den Username und das Passwort gar nicht kennen, zum Beispiel bei einem Twitter-Account. Twitter-Accounts werden oft von Marketingabteilungen genutzt. Das heißt, mehrere Leute kennen den Username und das Passwort. Und wenn Praktikanten reinkommen, wird oftmals Username und Passwort mit denen geteilt. Das heißt, wenn die dann nach 2 Monaten das Unternehmen entweder verlassen oder in anderen Bereichen vom Unternehmen wechseln, dann nehmen sie das Passwort mit und könnten theoretisch immer noch darauf zugreifen. Wenn es denn nicht ständig geändert wird, sobald jemand, ein neuer Praktikant das Unternehmen wieder verlässt. Deswegen habe ich die Möglichkeit als Administrator zu sagen, ich mache eine Voreinstellung von Username und Passwort. Bedeutet, meine Benutzer melden sich ganz normal am Portal an mit ihren Domain-Anmeldedaten, bekommen dann die Applikationen angezeigt, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn der Administrator da Passwort und Username hinterlegt hat, würden Sie einfach nur noch draufklicken und würden auf die jeweilige Applikation, zum Beispiel Twitter, weitergeleitet. Das heißt, Sie werden niemals Passwort und Username sehen und können sich dann auch im Nachhinein das nicht mehr zunutze machen.
Und vor allem können Sie individuell steuern, welche Gruppen endlich Zugriff haben zu dieser zum Beispiel Twitter-App. Und das ist sehr dynamisch. Sie können das praktisch on-premise mit einer Gruppenmitgliedschaft steuern, die dann repliziert wird in die Cloud und letztendlich nur diese Benutzer haben dann auch Zugriff auf diese Anwendung.
Genau. Hier sehen wir so ein Beispiel, was für Applikationen bereits in der Galerie sind. Wie ich schon gesagt habe, sind 2.500 circa etwas mehr. Kann man natürlich nicht alle auf eine Folie packen, deswegen hier so eine grobe Übersicht. Also wir haben hier natürlich Microsoft-Applikationen, zum Beispiel hier Bing, MSN, OneDrive, Office, CRM zum Beispiel oder Skype. Aber da sind auch nicht Microsoft-Applikationen. Wir haben hier zum Beispiel eine Verbindung zu SAP, wir haben Google, wir haben ein Citrix Sharefile und dann so natürlich diese Social Apps, Facebook, Twitter und Co.
In der Cloud können Sie praktisch die Berechtigungen auch über sogenannte Rollen steuern. Das ist etwas anders, als was Sie vielleicht kennen im Active Directory mit der Gruppenmitgliedschaft. Es geht eigentlich eine Ebene darüber hinaus. Das heißt, Sie können jemand in eine Rolle der zum Beispiel Azure AD Admins aufnehmen und dann können Sie praktisch auch noch festlegen, ist der jetzt aktiv in dieser Rolle oder auch nicht. Das ähnliche Prinzip gibt es auch als Modul für On-Premise, also für Active Directory, wo Sie praktisch ähnliche Dinge mit Active Directory Gruppenmitgliedschaften tun können. In der Cloud ist es jedenfalls so, Sie können jemanden in eine Rolle bringen. Es kann auch sein, dass dann noch ein Approval dafür notwendig ist. Und wenn er dann diese Berechtigung ausüben muss, also zum Beispiel dieser Azure AD Admin, dann wird ihm das nur für diese Zeit aktiviert, für die er wirklich diese Berechtigung benötigt. Und das Ganze wird natürlich reported. Und zum Beispiel nach der Stunde oder zwei Stunden, wenn er diese Berechtigung genutzt hat, wird ihm automatisch diese Berechtigung wieder entzogen. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Und das nennt sich auch Privilege Role Management. Wie gesagt, das Äquivalent dazu ist das PAM, was es letztendlich für als Erweiterung für den Microsoft Identity Manager für On-Premise Active Directory auch gibt. Das Ganze wird natürlich auch reported, ist nachvollziehbar. Das heißt, wie oft wurden überhaupt diese Rollen aktiviert, von welchen Benutzern, was haben die dafür getan. Das heißt, man kann auch festlegen, dass ein Benutzer, wenn er diese Rolle aktiviert, ein Kommentarfeld ausfüllen muss, warum brauche ich das Ganze. Und letztendlich haben Sie dann die Möglichkeit, das auch über diese Berichte, die im Azure vorhanden sind, nachvollziehen. Das sehen Sie auch hier zum Beispiel, dieser Benutzer wurde aktiviert am so und so vierten um 14.20 Uhr und es wurde dann wieder automatisch entfernt, diese Berechtigung um eine Stunde später. Vielleicht eine ganz zusätzliche Geschichte, um letztendlich auch die Übernahme von Berechtigungen, die nicht gewollt sind, einfach zu vermeiden. Beziehungsweise auch, wenn jemand Out-of-the-Box-Administrator ist, der dann auch nicht diese Rolle sofort ausüben kann, sondern erst praktisch diese Aktivierung beantragen muss. Ein weiteres Feature, was Sie im Azure AD finden, ist der sogenannte Azure AD Application Proxy. Das ist eigentlich ein System, was sehr gern verwendet wird. Das heißt, man kann eine Anwendung, die Sie lokal on-premise benutzen, zum Beispiel eine Web-Anbindung, über das Microsoft Azure zur Verfügung stellen, nach außen. Das heißt, man kann praktisch diese Anwendung als Icon in das Azure-Portal bereitstellen und der Application Proxy sorgt dafür, dass praktisch diese Anwendung lokal ablaufen kann. Das ist auch ein Outbound-Proxy, nennt sich das Ganze. Das heißt, man braucht keinen eingehenden Netzwerktraffic über die Firewall zu konfigurieren, was für viele Firmen eigentlich immer ein großes Thema ist. Sondern das ist alles ein Outbound-Traffic, den Sie praktisch in der Firewall konfigurieren müssen. Es gibt einen kleinen Connector, den Sie auf diesen Application-Server installieren müssen. Und dann können Sie praktisch diese Anwendung in die Cloud publizieren. Dieser Application Proxy funktioniert auch, integriert sich auch mit anderen Anwendungen, auch mit Intune zum Beispiel, wo Sie auch noch festlegen können, mit welchen Geräten darf ich überhaupt auf diese Anwendung zugreifen. Ich muss natürlich bestimmte Gruppenmitgliedschaften haben, dass ich das überhaupt sehe, dass ich das ausführen darf. Aber man kann das letztendlich noch weiter runterbrechen, um zu sagen, ja, nur mit registrierten Geräten oder nur Geräten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, können diese Anwendungen überhaupt gestartet werden.
Ein neues Thema in Azure Active Directory ist das Thema B2C, bedeutet Business to Consumer. Ein kurzes Beispiel, wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen sind und haben eine Website und Sie bieten jetzt den Kunden an, einen Newsletter zu verschicken, dann müssen Sie sich ja irgendwo mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Wenn Sie das tun, haben Sie zwar die E-Mail-Adresse, aber dann haben Sie die Benutzer, aber Sie wollen die vielleicht nicht in Ihrem eigenen Azure Active Directory oder sogar noch schlimmer in Ihrem lokalen Active Directory haben. Deswegen bietet Azure Active Directory die Möglichkeit, einen B2C-Tenant aufzumachen. Das heißt, ein eigenes Azure Active Directory, das als B2C gekennzeichnet ist, darüber können Sie jetzt Benutzern die Möglichkeit geben, sich mit Ihrem Google- oder Facebook- oder auch Mail-Account bei Ihnen zu registrieren. Bedeutet, wenn Sie sich für den Newsletter eintragen und registrieren sich da, werden wir automatisch in Ihrem B2C-Tenant, also B2C-Verzeichnis, als User angelegt und können darüber den Newsletter bekommen, beziehungsweise Sie können darüber diese Benutzer auch besser verwalten. Thema Sicherheit ist natürlich auch immer ein ganz großes Thema, auch generell, wenn es um Cloud geht, aber natürlich auch bei Userverhalten, Self-Services und Anmeldedaten. Haben wir vorhin gehört, dass die meisten Netzwerkangriffe durch kompromittierte Anmeldedaten erfolgen. Deswegen bietet Azure Active Directory verschiedene Möglichkeiten, dass man sich Berichte abrufen kann. Berichte über das über die Anmeldungen zum Beispiel, die erfolgt sind, oder auch über verschiedene Anmeldungen von geografisch unterschiedlichen Standorten. Das heißt, Benutzer 1 hat sich zum Beispiel angemeldet um 12 Uhr mittags aus Singapur und dann um 13 Uhr dann aus London. Das kann von der Reisezeit her technisch nicht sein. Das heißt, da könnte eventuell ein Missbrauch vorliegen. Da gibt es noch ganz viele andere Berichte, die man da generieren kann, um sich anzuschauen, ob da vielleicht Angriffe vorliegen. Wenn man glaubt, dass ein Benutzer sich zum Beispiel, also wie eben das Beispiel Singapur, London, innerhalb von 1 oder 2 Stunden angemeldet, kann eigentlich reisetechnisch gar nicht sein, dann habe ich die Möglichkeit, Multifaktor für bestimmte Benutzer einzuschalten. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, dieser eine Benutzer, da könnte, das hört sich irgendwie komisch an, beim nächsten Mal, wenn der kommt, dann soll der bitte sich doppelt authentifizieren. Das heißt, da kann ich dann sagen, okay, ich mache eine Multifaktor-Authentifizierung an für diesen Benutzer. Das heißt, wenn er beim nächsten Mal sich anmeldet, muss er auch wirklich bestätigen, dass er es ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Generell Multifaktor-Authentifizierung kommt von PhoneFactor. PhoneFactor wurde von Microsoft gekauft. Für diese Funktionalität und in Azure Active Directory integriert. Bedeutet, der Benutzer hat keinen Hardware-Token mehr oder sowas, sondern rein nur sein Smartphone. Jeder Benutzer oder jeder hat ja zumindest, muss nicht unbedingt ein Smartphone sein, es kann auch theoretisch ein normales Festnetztelefon sein. Nur Smartphone ist halt in der Regel, sein Handy hat man eigentlich immer dabei, egal wo man ist, und dafür ist es ja auch gedacht. Funktioniert folgendermaßen. Ich kann sagen, der Benutzer meldet sich irgendwo an und bekommt entweder einen Anruf, das heißt, er meldet sich an, gibt seine Anmeldedaten ein, wenn die richtig sind, bekommt er einen Anruf vom Multifaktor Authentication Dienst und muss bestätigen, dass er es wirklich ist. Dann gibt es entweder die Möglichkeit, er bekommt einen Anruf, man kann es auch per SMS abhandeln, dass er dann zum Beispiel auch einen PIN-Code eingeben muss, oder dritte Möglichkeit, es gibt eine mobile App für Multifaktor, da würde er auf der, in der mobilen App würde ein PIN-Code generiert werden und er müsste dann bestätigen, dass er das ist, dass das stimmt. Er müsste einen PIN-Code eingeben eventuell auch. Das kann man unterschiedlich handhaben, unterschiedlich einstellen und damit müsste er sich doppelt authentifizieren. Diese war nochmal die generelle Funktionsweise von Multifaktor. Der Benutzer kommt mit seinem mobilen Gerät und meldet sich an einer Applikation an. Und zwar ist vollkommen egal, ob die Applikation in der Cloud liegt oder on-premise. Ich kann damit auch lokale Applikationen absichern. Er würde sich dann anmelden. Seine Anmeldedaten würden am Active Directory überprüft. Und wenn Active Directory zurückmeldet, ja, die Anmeldedaten, also Username, Passwort sind richtig, dann würde der Multifactor Authentication Server in Microsoft Azure getriggert werden und der würde dann den Anruf oder die SMS oder eben die mobile App ansteuern, sodass der Benutzer den zweiten Faktor eingeben muss. Das geht, wie ich schon gesagt habe, natürlich bei Cloud-Applikationen, kein Problem. Ich kann das entweder auf das Azure Active Directory Portal direkt anwenden, dass er sich dort beim Anmelden doppelt authentifizieren muss, oder ich kann sagen, ich möchte das pro Applikation haben und ich kann das auch für lokale Applikationen haben. Auch für lokale Applikationen, die ich zum Beispiel über diesen Web-Application-Proxy, den mein Kollege vorhin gezeigt hat, nach außen gepublished habe. Und darüber kann ich sagen, okay, für lokale Applikationen soll er sich bitte per Multifaktor authentifizieren, weil die erfordern eine zusätzliche Sicherheitsschicht. Und die Protokolle, die hier unterstützt werden, für On-Premise und in der Cloud. Und das ist noch relativ neu. Ich kann Multifaktor pro Applikation anwenden. Das heißt, ich kann für eine einzelne Applikation, die ich zur Verfügung stelle, wo ich sage, die erfordert eine zusätzliche Sicherheitsschicht, dafür schalte ich Multifaktor an. Das heißt, wenn Benutzer kommen, entweder kann ich das für alle User einschalten. Das heißt, alle User müssen sich mit Multifaktor authentifizieren. Oder ich sage Gruppen. Ich sage zum Beispiel eine Gruppe, alle Unternehmensbenutzer, außer eine bestimmte extra Gruppe, die sich nicht mit Multifaktor authentifizieren muss. Und ich kann sagen, ich möchte, dass meine Benutzer sich authentifizieren müssen, wenn sie nicht auf der Arbeit sind. Was das heißt, das zeige ich auch gleich nochmal. Und zwar sind das hier sogenannte Access Policies. Das fällt auch darunter, dieses Multifaktor pro App. Und zwar kann ich basierend auf den auf verschiedenen Policies oder auf verschiedenen Attributen, die der Benutzer mitbringt, kann ich steuern, wann er Zugriff auf eine Applikation bekommt. Das heißt, ich kann sagen, wo befindet er sich? Das wäre dieses, wenn er nicht auf der Arbeit ist zum Beispiel. Das ist, da kann man IP-Ranges definieren. Wenn man sagt, okay, wenn er sich nicht auf der Arbeit befindet und die Arbeit sind folgende IP-Ranges, dann bitte Multifaktor aktivieren, weil dann befindet er sich außerhalb des Netzwerks und dann möchte ich eine zusätzliche Sicherheitsschicht. Ich kann auch basierend auf dem Gerätestatus oder auf den Attributen des Users, das heißt, in welcher Gruppe ist er. Ich kann sagen, User, die in der Gruppe Deutschland sind oder in der Gruppe Office, die bekommen jetzt Zugriff auf bestimmte Applikationen. Und zum Beispiel alle User, die in der Gruppe Marketing sind, bekommen Zugriff auf die App Twitter. So, und anhand dieser Attribute, die der Benutzer mitbringt, also Location, also Lokation, wo befindet er sich, dann Gerätestatus und basierend auf seinen Attributen, also zum Beispiel Gruppen, da kann ich dann entweder sagen, ich möchte den Zugriff auf bestimmte Applikationen erlauben oder blockieren. Und zwar kann ich auch da noch unterscheiden, ob das Cloud-Applikationen sind oder die On-Premise-Applikationen, die ich eben über das Portal, über den Web-Application-Proxy zur Verfügung stelle. Und zusätzlich als Schicht kann ich dann noch sagen, ich möchte MFA für alle lokalen Apps zum Beispiel aktivieren. Jetzt habe ich viel geredet, was die IT machen kann, was für Möglichkeiten hat die IT, aber jetzt natürlich auch, was für Möglichkeiten hat der User. Also ich will natürlich meine Benutzer auch produktiv halten. Das heißt, ich möchte natürlich auch die Produktivität nach Möglichkeit mindestens beibehalten, besser natürlich noch steigern. Dann kann ich meinen Benutzern die Möglichkeit geben, Safe Services zu nutzen. Zum Beispiel der allseits beliebte Password Reset, der Benutzer vergisst sein Passwort und hat hier die Möglichkeit, das über die Website zum Beispiel zurückzusetzen. Genauso wie, wie man hier in dem kleinen Screenshot sehen kann, das ist das Portal, über das der User zugreift, über Azure Active Directory, geht über einen Link, myapps.microsoft.com, meldet sich an mit seinen Benutzeranmeldedaten, Username, Passwort und bekommt dann alle Applikationen hier angezeigt, die ihm von seinem Administrator zur Verfügung gestellt wurden. Die werden hier alle angezeigt, der Benutzer sieht nicht, ob die on-premise läuft oder eine reine Cloud-App ist, völlig egal. Der Benutzer sieht das alles, nahtloses Benutzererlebnis, ja, gleiches Look and Feel für alle Applikationen und kann dann hier auf die einzelnen Applikationen entweder draufklicken und wird weitergeleitet mit voreingestellten Anmeldedaten oder er hat die Möglichkeit, zum Beispiel bei so Sachen wie Xing oder Facebook, wenn der Administrator ihm erlaubt, die App zu nutzen, aber er darf seine eigenen Anmeldedaten verwenden, dann hat er auch die Möglichkeit, bei den einzelnen Apps seine Anmeldedaten selbst einzugeben. Hat für ihn den Vorteil, dass er beim nächsten Mal, wenn er hier hinkommt, sind die Anmeldedaten hier gespeichert und er muss nur noch auf die Applikation draufklicken und wird direkt weitergeleitet, auch mit seinen eigenen Anmeldedaten. Das heißt, er muss sich auch nicht an allen Applikationen immer mit verschiedenen Anmeldedaten anmelden. So. Das ist relativ einheitlich gestaltet. Bedeutet, ich habe eine App, die nennt sich MyApps. Die gibt es auch für zum Beispiel auch für iOS. Das heißt, ich habe ein sehr gleiches Anwendererlebnis auch auf verschiedenen mobilen Geräten. Und ich kann über dieses Portal auch meinen eigenen Account verwalten. Das heißt, wenn meine IT mir die Möglichkeit gibt, kann ich dann natürlich das Passwort zurücksetzen. Ich kann mich für Multifaktor registrieren. Ich kann auch Gruppenanfragen starten. Das heißt, ich kann mir verschiedene Gruppen anzeigen lassen, die es in meinem Azure Active Directory von meiner IT gibt, oder Zugriff auf bestimmte Applikationen beantragen. Das heißt, wenn der Benutzer sagt, okay, da ich sehe, es gibt eine Applikation, Google News, die hätte ich jetzt gern, die habe ich noch nicht, und der Administrator hat Self-Service darauf zugelassen, dann kann er über dieses Portal Zugriff auf diese App oder auf diese Gruppe beantragen und der jeweilige Administrator, der dahinterlegt ist für diese Applikation, der bekommt dann eine Nachricht und kann das Ganze dann erlauben oder eben verbieten. Wenn man dieses App-Portal nicht kennt, kennt aber Office 365, dann hat man ja oben immer diese schönen Kacheln. Und wenn man diese Kacheln aufmacht im Office 365, wo man alle Sachen angezeigt bekommt, also Mail, Kalender, OneDrive, was man halt so kennt, dann ist unten in der Ecke ein kleiner Link und da steht My Apps. Und wenn man da draufklickt, wird man auch auf dieses Portal weitergeleitet, sodass man sich nicht immer ganz viele verschiedene URLs merken muss, sondern man kommt auch über Office 365 auf diese My Apps-Seite. So, jetzt schauen wir uns in der Demo an, wie Azure Active Directory überhaupt wirklich aussieht. Wir haben uns auf Screenshots beschränkt, damit auch jeder von Ihnen hier das gleiche Erlebnis hat, beziehungsweise bei einem Screenshare ist das immer so eine Sache mit dem Upload und Download und ich weiß ja schon. Deswegen haben wir uns mal hier auf Screenshots beschränkt. Das ist generell Microsoft Azure. Falls jemand von Ihnen das noch nicht gesehen hat. Und zwar sehe ich hier links oben Microsoft Azure, der graue Balken. Ich bin angemeldet mit meinem Mail-Account und hier links in der hellblauen Zeile sehen wir alle Services, die Azure generell bietet. Azure generell ist ja nicht nur Azure Active Directory, Azure generell ist ja alles. Also Infrastructure as a Service, virtuelle Maschinen, Netzwerke, Datenbanken, Webseiten, alles Mögliche. Wir schauen uns aber jetzt nur den Bereich Active Directory an, also Azure Active Directory. In dem Feld hier in der Mitte sieht man unser Azure Active Directory, nennt sich Oxford Computer Group GmbH, ist aktiv und darüber kann ich jetzt verschiedene Sachen steuern. So, hier bin ich in meinem Directory jetzt mal drin und sehe hier zum Beispiel alle meine Benutzer. Hier sehe ich den Namen des Benutzers, die Mailadresse des Benutzers und also seinen Anmeldenamen und woher der kommt. Es kann ja sein, dass ich Benutzer habe, die nur in meinem Azure Active Directory existieren, das heißt, die nicht lokal bei mir als User angelegt sind. Dann gibt es Benutzer, die hybrid existieren, die vielleicht gesynchronisiert wurden von meinem lokalen Active Directory in die Cloud. Und es gibt Benutzer, die tauchen hier natürlich gar nicht auf. Das sind die Benutzer, die rein on-prem existieren, die in meinem lokalen AD sind und bleiben sollen. Das sind die Berichte, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist auch ein Reiter in meinem Active Directory. Das sind verschiedene vorgefertigte Berichte, die bereits dort sind. Die bekommt man mit Azure Active Directory Premium. Azure Active Directory gibt es in drei Formen von der Funktionsweise, von der Lizenzierung her. Und zwar gibt es Azure Active Directory Free, Basic und Premium. Da gibt es große Unterschiede in den Funktionen, auch in der Größe oder in der Anzahl der Objekte, die möglich sind, in der Anzahl der Applikationen, die Sie den Benutzern zur Verfügung stellen können und eben auch hier in diesen Reports. Das heißt, bei Azure Active Directory Basic sind, glaube ich, drei Default Reports hinterlegt. Hier sind es, glaube ich, also hier sind es über 20. Diese vorgefertigten Reports muss man einfach nur anklicken, kann dann einen Zeitraum definieren und kann sich dann da anschauen, was da rauskommt. Jetzt sind wir auf dem Reiter Applikationen. Hier sehe ich eine Liste von all meinen Applikationen, die meinen Benutzern auf irgendeine Art und Weise zur Verfügung stehen. Das heißt, Benutzern, die in bestimmten Gruppen zur Verfügung stehen, Applikationen, die benutzen. Bestimmten Gruppen zur Verfügung stehen, Applikationen, die bestimmten Benutzern nur zur Verfügung stehen. Die kann ich hier in einer Liste, also die kriege ich in der Liste angezeigt und kriege auch angezeigt, was sind das für Applikationen. Sind das reine Web-Applikationen, also Software as a Service, wie aus der Galerie? Sind das Applikationen, die meine Firma entwickelt hat und in die Galerie hineingebracht hat? Oder sind das Applikationen, die on-premise laufen und über den Web-Application-Proxy nach draußen für meine User gepublished werden? Wenn ich eine neue Applikation hinzufügen will, und wenn ich sage, okay, ich möchte eine neue Applikation für meine Benutzer, dann kann ich unten auf Add Application gehen und dann bekomme ich hier dieses Auswahlfenster. Was möchte ich für eine haben? Und das sind genau die drei, die ich eben erwähnt habe. Eine Applikation, die meine Organisation entwickelt hat, eine Applikation aus der Galerie und eine Applikation, die lokal läuft, die aber von draußen erreichbar sein soll. Wenn wir jetzt mal die Galerie anschauen, hatte ich ja vorhin gesagt, das war dieses Beispielfenster, wo alle Applikationen angezeigt, also ein Teil der Applikationen angezeigt wurden, die hier in der Galerie zur Verfügung stehen. Der Screenshot ist von vorgestern. Das heißt, es waren 2589 Applikationen in der Galerie, links schön aufgeteilt nach den verschiedenen Bereichen. Ich kann mir da, kann das filtern oder ich kann auch direkt oben rechts im Suchfenster was eintippen. Hier habe ich zum Beispiel mal Xing eingetippt und hier bekomme ich jetzt die Xing-App angezeigt, kann mir noch einen anderen Display-Namen aussuchen, wenn ich will und kann dann im nächsten Schritt, würde ich dann meine Benutzer zuweisen und würde sagen, okay, die und die Benutzer bekommen jetzt Zugriff auf diese Applikation. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Benutzersicht an. Wenn ich auf diesen Link gegangen bin, myapps.microsoft.com, sieht bei uns in der Oxford Computer Group die Seite so aus. Und zwar aber erst, nachdem ich meine Mailadresse hier eingetragen habe. Bedeutet, ich kann diese Seite personalisieren. Je nach Unternehmen kann ich dieses linke Bild ändern, ich kann oben das Logo ändern, ich kann das kleine Logo ändern und ich kann zum Beispiel einen alternativen alternativen Text definieren, der angezeigt werden soll. Was ich, wenn es nicht funktioniert, dann rufen Sie bitte beim Helpdesk an. Sowas kann ich da auch noch hinterlegen. Das kann ich pro Unternehmen, also pro Active Directory, kann ich dieses Ganze personalisieren. Wenn ich jetzt hier meine Mailadresse eingegeben habe, henrike@oxfordcomputergroup.de und drücke auf das Feld Passwort oder Kennwort, dann ändert sich automatisch die Seite und ich lande auf dieser Seite, weil eben meine Firma diese Seite personalisiert hat. So, wenn ich jetzt mein Kennwort hier eingebe, komme ich auf diese Seite, die Sie vorhin auf so einem kleinen hässlichen Screenshot schon gesehen haben. Und zwar ist hier eine Liste aller Applikationen, die ich als der Benutzer Henrik Ertel von meinem Administrator zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Office 365, ich habe Dynamics CRM, ich habe Fast Track, ich habe Twitter aber auch oder auch Xing. Und ich habe die Möglichkeit, ein Plus zu klicken für weitere Anwendungen oder Anwendungen verwalten. Kommt darauf an, ob ich selber Benutzer bin von, ob ich selber der Owner, der Besitzer bin von verschiedenen Applikationen oder halt auch nicht. Und kann dann hier Zugriff zu verschiedenen Gruppen beantragen. Ich kann auch von diesem Portal aus, egal ob ich der Administrator bin oder der User selbst, kann ich die Genehmigungen verwalten. Das heißt, wenn jemand Zugriff auf eine bestimmte Gruppe oder eine Applikation beantragt hat, würde ich das auch über diese Seite hier machen. Und ich kann unter dem Reiter Profil, kann ich mein Profil verändern, also vielleicht meine Telefonnummer ändern oder so, je nachdem, was mir meine IT eben erlaubt hat. So, das war jetzt alles relativ viel in dieser kurzen Zeit. Vielleicht noch ganz kurz, welche weiteren Themen gibt es? Weil man hört immer bei Microsoft, das sind hier auch wieder schön drei Begriffe mit drei Buchstaben, ist bei Microsoft sehr beliebt. Azure AD, AAD zum Beispiel. Und hier haben wir eben noch drei weitere, die eine optimale Integration bieten. So, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon von dem Thema ATA gehört hat, Advanced Threat Analytics. Advanced Threat Analytics ist eine, ist durch eine Firma reingekommen, Aurato, die Microsoft aufgekauft hat, und ist jetzt auch in der Enterprise Mobility, in dieser Enterprise Mobility Thematik, in der Enterprise Mobility Suite mit drin. ATA ist eine rein lokale Installation, also keine Cloud, und beinhaltet Verhaltensanalysen. Also, ATA scannt per Port Mirroring meinen kompletten AD-Traffic im Unternehmen zwei Wochen lang und basierend und lernt dabei. Das heißt, es geht über Machine Learning und erstellt mir sogenannte Verhaltensanalysen über die Anmeldungen in meinem Netzwerk, Anmeldungen, Verhalten in meinem Netzwerk. Diese Verhaltensanalysen, also von auffälligen Verhalten plus die Auswertung von bekannten Sicherheitsrisiken, zum Beispiel Pass the Hash, Pass the Ticket, diese Kombination zusammen, damit kann ATA zum Beispiel Angriffe im Netzwerk aufdecken, und zwar sozusagen in Echtzeit. sehr cooles Tool. Sollte man sich auf jeden Fall näher anschauen, oder dass Sie es mal gehört haben, falls Sie das noch nicht kennen. MIM, das haben Sie vielleicht auf manchen Folien schon gesehen. Ich denke, einige von Ihnen oder viele von Ihnen kennen bestimmt den Forefront Identity Manager. Da Forefront abgekündigt wurde, heißt es jetzt Microsoft Identity Manager, ein neuer Name. Viele ähnliche Funktionen, Features. Damit mache ich einfach, kann ich meine lokale und hybride Identitätsverwaltung meiner Benutzer machen. Das heißt, ich kann eine, das geht sowohl rein lokal und ich kann das aber auch perfekt mit Azure AD integrieren. Das heißt, ich habe dann eine Identitätsverwaltung, lokal und hybrid, mit dem Microsoft Identity Manager. Da habe ich auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich da auch Self-Services, dass zum Beispiel dein Benutzer sein Passwort auch on-premise über seinen Client zurücksetzen kann. Und ich habe verschiedene mobile Anwendungsmöglichkeiten. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine mobile App, mit der ich als NIM-Administrator das Portal steuern kann. Also wenn Sie da noch weitere Fragen haben, können Sie gerne auf uns zukommen. Wie mein Kollege schon gesagt hat, für FIM-NIM haben wir auch die Mock-Trainings entwickelt und können da sicherlich die meisten Fragen beantworten. Und als letztes, mein Kollege hat vorhin das Feature PIM erklärt, also Privileged Identity Management in Azure AD. PAM ist die lokale Variante dazu. Das bedeutet, ich kann einfach privilegierte Rechte zeitbasiert zuweisen und auch wieder entziehen nach einem bestimmten Zeitraum. Nennt sich auch Prinzip der Just-in-Time Administration. Gut.
Vielleicht noch als Ergänzung, wir benutzen bei einigen Firmen, gerade in größeren Unternehmen, auch den MIM als Ergänzung sozusagen für die Synchronisierung in die Cloud, sodass wir praktisch diese Azure Sync bzw. Azure Connect Funktionalitäten erweitern um bestimmte Dinge, die halt in dem Standardprodukt noch nicht enthalten sind. Da geht es zum Beispiel darum, zusätzliche Lizenzen zuzuweisen, vielleicht auch Unterlizenzen zuzuweisen, wenn man das nicht vielleicht komplett, das Komplettpaket den Endbenutzern zur Verfügung stellen möchte. Andere Firmen wiederum nutzen die komplette Steuerung der Cloud aus dem lokalen Identity Management heraus. Da gibt es auch zusätzliche Oberflächen, mit denen man auch die Anwendungen, die ein Benutzer in der Cloud sieht, lokal und premise sozusagen konfigurieren kann. Und die werden dann über diesen Connector auch in die Cloud publiziert. Das heißt, es gibt auch durchaus Szenarien, wo man praktisch auf das Azure-Portal überhaupt nicht mehr gehen muss. Sozusagen, das wird komplett fernbedient über MIM-Konnektoren bzw. auch über die MIM-Portal-Oberflächen. Also wenn Sie da noch Fragen haben dazu, dann können wir Ihnen gerne im Nachhinein das auch beantworten, auch gerne per Mail, weil es ist eigentlich ein komplettes, separates Thema, mit dem man ganz gut Cloud-User-Gruppen, aber auch Strukturen remote bedienen kann.
Okay, damit wäre ich auch soweit durch, beziehungsweise wir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde jetzt erstmal so fragen, gibt es noch Fragen? Also Sie können ja gerne die Fragen über diesen Chat stellen, da wurden ja auch, glaube ich, schon einige beantwortet. Ansonsten gern im Nachgang auch, hier sind nochmal unsere E-Mail-Adressen hinterlegt, können Sie sich auch gerne an uns direkt wenden. Ansonsten jetzt einfach mal so in die Runde. Gibt es noch Fragen, die noch nicht beantwortet sind?
Erstmal vielen Dank von meiner Seite aus an die Rike Ertl und Rüdiger Berndt für den Vortrag. Wir haben ein paar Fragen gehabt, haben die auch beantwortet. Eine würde ich tatsächlich nochmal auch in den Audio-Stream mit reinnehmen. Das interessiert mich selber nämlich, wie das genau funktioniert. Da war die Frage, ist bei den hinterlegten Single Sign-On-Apps von Google oder auch Twitter dann auch ein von den jeweiligen Anbietern verwendetes Multifactor Authentication möglich? Oder kann dann nur ein Benutzer Passwort hinterlegt werden?
Die Apps, das müsste dann von den jeweiligen Anbietern kommen. Bei den hinterlegten Single Sign-On-Apps, wenn ich die auswähle und ins Portal reinbringe, dann habe ich ja als Authentifizierung erstmal nur, der Benutzer geht ans Portal, meldet sich mit Username und Passwort an. Das ist immer Username und Passwort, außer man grenzt das ganze Portal mit Multifaktor ein, dass man sich generell am Portal mit Multifaktor anmelden muss. Ansonsten bei den jeweiligen Apps, da kann ich Multifaktor jetzt draufbringen, aber ein Multifaktor-Authentifizierung von jeweiligen Anbietern, das kann ich da momentan nicht integrieren. Also ich kann Multifaktor pro App anwenden, allerdings nur natürlich den Multifaktor Authentication Service in Azure.
Ja, es gibt noch eine Erweiterung. Also wenn man praktisch diese Active Directory Premium Dienste benutzt, dann hat man die Möglichkeit, diese Anwendungen an die verschiedenen SAS-Anwendungen noch weiter zu customizen. Und darüber sind noch weitere Funktionalitäten dann möglich, indem man halt auch andere Dinge antriggern kann bei der jeweiligen App. Aber das hängt ganz stark von der jeweiligen App ab. Standardmäßig ist es genauso, wie die Frau Erdl das gerade kommuniziert hat. Aber man kann natürlich auch an diesen Konnektoren etwas anpassen und gewisse Dinge steuern. Das ist aber jetzt nicht pauschal für alle Anwendungen möglich, sondern halt nur für einige ausgewählte, die diese Integration noch anbieten.
Okay, während eventuell noch Fragen reinkommen, vielleicht von mir noch der Hinweis für die Teilnehmer, die eventuell jetzt doch raus müssen. Wir haben ganz unten auf der rechten Seite ein Icon mit einer Umfrage. Also wenn Sie jetzt schon früher gleich raus müssen, wäre es klasse, wenn Sie uns die Umfrage noch zurückschicken. Wir haben ein paar Themen angerissen. Insofern, wenn Sie sagen, da würde ich gerne noch mehr erfahren dazu, dann denke ich, können wir sicherlich mit dem Herrn Bernd und der Frau Erdl nochmal sprechen, ob wir da nochmal auch Webinare nachschieben. Ansonsten würde ich gerade nochmal in die Frageliste gucken. Das ist, glaube ich, noch eine ganz schöne, gibt es die Möglichkeit einer Pre-Production-Umgebung, also, oder geht man mit Azure Active Directory direkt live? Also wie stellt man im Vorfeld bei der Einführung sicher, dass das alles richtig konfiguriert wird und richtig funktioniert? Finde ich eine sehr gute Frage, weil gerade bei so einem zentralen Element will man doch vorher wissen, dass man auch alles richtig eingestellt hat.
Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit einer Testumgebung. Das ist auch wird auch bei vielen Firmen so gemacht. Das heißt, es wird erstmal die gesamte Konfiguration aufgebaut in einem Test-Tenant auch. Und erst wenn das alles komplett getestet wurde, auch funktioniert, dann kann man praktisch diese Konfiguration auch in den produktiven Tenant übertragen. Also natürlich gibt es auch Testlizenzen, die von Microsoft zur Verfügung gestellt werden. Allerdings muss man sagen, vielleicht braucht man die gar nicht, sondern es gibt eigentlich die Möglichkeit, über so eine 30 Tage oder auch 60 Tage Demo-Lizenz das auch abzudecken. Also je nachdem, wie das bei den Firmen gehandhabt wird. Ich kenne auch Firmen, die haben eine permanente Testumgebung. Das heißt, da sind dann auch letztendlich zwei Tenants gefragt und müssen aufgebaut werden, angebunden werden. Wenn es nur darum geht, erstmal zu schauen, wie das funktioniert, ist sicherlich so eine Demo-Lizenz nicht schlecht.
Gut, dann vielen Dank nochmal an Rike Erdl und Rüdiger Bern für den Vortrag. Dann sind wir tatsächlich 2 Minuten vor der Zeit durch mit unserem Webinar heute. Ein perfektes Timing. Wenn Sie jetzt noch spontan im Nachgang Fragen haben, Sie sehen die E-Mail-Adressen von den beiden Sprechern heute gerade noch auf Ihrem Bildschirm. Insofern zögern Sie nicht und schreiben Sie die Kollegen an. Wenn Sie Interesse haben an im Zweifelsfall auch Konnektoren, habe ich heute verstanden, gibt es einige von der Oxford Computer Group. Ansonsten, wenn ich das Webinar dann gleich stoppe, kommt eben dieser gerade schon erwähnte Survey. Wenn Sie da die 3, 4 Fragen, die kurzen Fragen uns antworten, dann helfen Sie uns natürlich auch inhaltlich, diese Webinare besser an Ihre Anforderungen anzupassen. Vielleicht war das eine oder andere Thema, was Sie hier gerne nochmal sehen würden, dabei, dann einfach da reinschreiben und uns zurückschicken und dann schauen wir, dass wir ein entsprechendes Webinar dafür Sie organisieren. Insofern vielen Dank nochmal an unsere beiden Sprecher heute und auch vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Webinar. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei dem einen oder anderen Webinar vielleicht auch wieder mal hören oder lesen können. Insofern wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und bis bald.
Ja, auch auf Wiederhören von Seiten Oxford Computer Group.
Tschüss. Tschüss.